Folge 101 in der neuen Aus dem FF Podcast Zeitrechnung. Ihr habt über die Veränderungen im Aus dem FF Podcast erfahren. Ihr habt mitbekommen, wie geht's weiter. Und heute lasse ich Worte gleich Taten folgen und habe meinen ersten Gast aus einer ganz, ganz spannenden Sportart am Start. Kann definitiv vielleicht so viel an Transparenz walten lassen, als dass es nicht nur mein seit heute verpflichteter Golftrainer ist, sondern auch seit mehreren Jahren mein bester Freund. Aber ich habe gedacht, direkt mal den Timmy fragen, ob er nicht Bock hätte, in den Podcast zu kommen, denn er hat zum Golfsport einiges zu Besten zu geben. Und darüber wollen wir in den kommenden Minuten sprechen. Herzlich willkommen im Aus dem FF-Podcast, Tim Farion.
Vielen Dank, Timmy. Schön, dass ich hier sein darf. Grüß dich.
Tim, was konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF? Ist ja immer unsere Einleitungsfrage. Okay. Und die soll auch weiterhin Teil des Podcasts, fester Bestandteil des Podcasts bleiben. Deshalb die Frage an dich, was konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF?
Ich hirne gerade schon parallel, ob das jetzt zu viel des Guten ist, weil es geht ja jetzt schließlich auch darum. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in den letzten, ich würde sagen, 10 bis 20 Tagen extrem gut Golf spiele. Also mein Handicap ist ja ohnehin nicht ganz so schlecht und meine golferische Vergangenheit ist ja ohnehin auch eine, die sich sehen lassen kann. Da können wir nachher ganz entspannt drüber quatschen. Aber als Wiedereinsteiger in den Sport, das muss man an der Stelle auch gleich dazu wissen, muss ich sagen, es ist unglaublich, was die letzten 14 Tage passiert ist. Von dem her ist das tatsächlich die Antwort. Das ist, ja, das lief gerade aus dem FF.
Woran machst du es fest? Also diese positive Veränderung? Also gibt's da, wo ist der Groschen gefallen? Oder ist es einfach, dass du wie so eine Art Muscle Memory Effekt, dadurch, dass du schon sehr, sehr gut und hochklassig Golf gespielt hast, einfach sehr schnell wieder reinkommst?
Na, das kommt ganz sicher dazu. Also Golf ist dann schon irgendwie wie Fahrradfahren, ne? Also man verlernt einfach gewisse Dinge nicht. Und gleichzeitig stelle ich einfach fest, dass ja die Muscle Memory, die du ansprichst, dass die Dinge, die abrufbar sind, einfach, die sind abrufbar. Und dazu kommt, dass mittlerweile mehr als 10 Jahre vergangen sind und einfach unfassbar viel Kraft auch dazu kam, sodass gewisse Schläge einfach mittlerweile möglich sind, die damals nicht möglich gewesen wären und mir heute einfach das Spiel super vereinfacht. Und ich glaube, um die Frage noch anders zu beantworten, es ist mir sehr gut gelungen, wieder reinzukommen. Und damit hätte ich gar nicht gerechnet, weil ich bin ein sehr bodenständiger Typ eigentlich und habe eigentlich eher Spaß am Prozess und freue mich auch über den Sport selbst. Bin aber echt selber echt begeistert, wie schnell ich wieder da bin, wo ich war. Ja,
ist ganz schön auch dann immer festzustellen, dass die vielen Stunden, die man bereits investiert hat, nicht umsonst waren. Das ist ja im Thema Muscle Memory genauso. So die vielen, vielen Stunden, die du im Gym verbracht hast oder wie jetzt in meinem Fall beim Schwimmen, beim Laufen und beim Radfahren.
Ja.
Also ich bin mir sicher, dass wenn ich jetzt nach 5 Jahren der Triathlon-Pause bald wieder in den Sport finden würde, also ich bin ja weiterhin am Laufen und am Radfahren, aber auch wenn ich jetzt mal wieder ins Schwimmbecken steigen würde, dass ich nicht wieder bei Null anfangen müsste.
Voll.
Das ist ja das Schöne und das Faire. Tim, jetzt erstmal, bevor wir zum Golfen kommen, vielleicht ein bisschen was zu deiner Person. Magst dich mal vorstellen, magst mal erzählen, wo du herkommst und warum du jetzt heute da bist, wo du bist?
Wow, also du kennst mich, deswegen schmunzeln wir gerade beide schon. Die Story ist nicht ganz so einfach, aber ich versuche sie runterzubrechen aufs Notwendigste. Ich bin Tim Farion, ich habe jetzt 27 Umzüge hinter mir und das meine ich genauso, wie ich sage. Teilweise innerorts, da kann man sich drüber streiten, ob das dann zählt, aber ich habe 27 Mal meinen Wohnort gewechselt, habe in London verbracht, habe in Hamburg gelebt, bei Rostock dann. Also meine Mama wohnt jetzt in Hamburg, daher gerade der Sprechfehler, in Stuttgart, viele Umzüge und habe dementsprechend auch viele, viele Sachen gemacht. Ich würde sagen, geboren in Kirchheim-Teck, mein Herz allerdings oben an der Ostsee, da gibt es dieses schöne Sprichwort über Deutschland, unten der Wald, oben das Meer, dazwischen Teer, gefällt mir sehr. Auf jeden Fall ist es genau so, ich bin oben und unten irgendwie ansässig und habe vieles getan. Habe mehrere Studiengänge angefangen, habe mehrere Ausbildungen angefangen, alles abgebrochen und habe irgendwie so richtig mein Thema nie gefunden gehabt, bis ich in Berlin an der Barschule war. und bin tatsächlich gelernter, zertifizierter Barkeeper. Bin ja jetzt mittlerweile auch durch Corona dann nicht mehr an der Bar gewesen, wurde deshalb Gründer einer Spirituosenmarke. So haben wir uns ja auch kennengelernt, das nochmal für die Hörer. Demi ist mein bester Freund und mein erster süddeutscher Kunde. Da muss man wirklich sagen, also mein Getränk quasi in Timmys Laden verkauft und habe meinen Weg jetzt, um nicht zu sehr abzuschweifen, eher in der Wirtschaft aber erstmal gefunden und merke aber ganz generell, dass, glaube ich, jeder Mensch doch schon so ein Herzensthema hat und das ist bei mir einfach der Golfsport und deshalb wundert es mich nicht und auch mein ganz nahes Umfeld nicht, dass das jetzt wieder kommt. Das war sehr grob, aber ja, so ist es.
Vielleicht, also natürlich gehen wir jetzt nicht auf dein ganzes Leben ein, weil dann wären wir, glaube ich, sehr lange am Podcastieren.
Mhm. Ich habe Zeit.
Ja gut, wir machen vielleicht nochmal eine Folge über dein sonstiges Leben und die ganzen Stationen und wie du LKW im Rewe vertickt hast. Also Leberkäse wegle.
Auf LKW. Ja. Ja.
Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mal mehr. Lass uns auf zwei Punkte eingehen. Natürlich kommen wir später noch viel intensiver auf das Thema Golf zu sprechen und auch wie du überhaupt dazu gekommen bist, aber ich würde auch ganz gerne noch mal ein bisschen mehr über Ginger und Fred erfahren, weil wir sind ja im groben Zügen ein Podcast, der im Thema Food unterwegs ist und sich ganz intensiv mit dem Thema Ernährung und auch Drinks beschäftigen wird. Und vielleicht erzählst du mal von deinem Ursprungsprodukt und warum das auch vielleicht Thema für mich und für das Fit und Fröhlich war und wie du dann letztendlich schon auch zu einem erfolgreichen Spirituosenunternehmer wurdest.
Jo, also dann setze ich an dem Punkt an, an dem ich in Rostock eine Bar geleitet habe, also mehr oder weniger inoffiziell auf meinem Gehaltscheck stand nie Barmanager, aber es war de facto so, habe dort Getränke produziert, Getränke ausgeschenkt mit Herz und Seele und war eigentlich von der Bar nicht wegzudenken und andersrum. Es war für mich klar, dass das immer ein Thema sein wird und wird es auch übrigens auch weiterhin. Ne? Das existiert parallel zueinander. Genau, dann kam Corona und tatsächlich hat der Lockdown es geschafft, mich vom Bartresen zu trennen, sodass ich daheim gar nicht so viel trinken konnte, wie es gewohnt war zu mixen. Und habe dann angefangen, halt die andere Seite der Spirituose zu bearbeiten. Also ich wurde Spirituosenproduzent, beziehungsweise mein Ursprungsprodukt, das war deine Frage, ein Ginger Ale. Ich habe damals, es gibt viele Getränke, für die du ein Ginger brauchst, Horse Snack, Moskau Mule, London Mule, es gibt so viele. Und habe halt immer wieder die Klassiker in der Hand gehabt. Ich glaube, Marken sollte ich jetzt nicht nennen, aber so, wenn man an Ginger Ale denkt, dann kommen einem vielleicht 2-3 Marken hoch. Und wenn man da einfach mal hinten aufs Etikett drauf schaut und du siehst, was ist da eigentlich drin, dann wird es dir anders. Weil, es hat nichts drin, was irgendwie natürlichen Ursprungs ist. Nicht mal die Kohlensäure, die ist ja noch hinzugefügt. Also wirklich nichts. Und da haben wir beide einen sehr ähnlichen Ansatz, wenn es um Qualität geht im Lebensmittelbereich und auch ganz generell. Ich habe es gern richtig und ordentlich. Und ich habe gern die Dinge, die ich mache, noch zu 100% gemacht. Und irgendwie ist es mir anders geworden, wenn ich mir diese Zutatenliste angeschaut habe. Und so habe ich angefangen, ein eigenes Ginger Ale zu produzieren und bin mit dem um die Lande gezogen nach dem Lockdown und eigentlich auch schon währenddessen, aber verrat's keinem. Durf's ja nicht, ne? Und genau, so kam eins zum anderen und Timmy hatte ja die Markthalle Herrenberg und ein lokales Food-Startup hier unten im Süden. Jetzt muss man kurz noch dazu sagen, wie kam ich von oben runter? Meine damalige Partnerin hat Familie hier unten gehabt, die habe ich mit hochgezogen quasi, als ich entschieden habe, wir gehen nach Rostock. Und durch den Lockdown und dadurch, dass man ja niemanden mehr hatte und ganz für sich war, war es dann wenigstens schön, ihre Familie um sich zu haben. Und so sind wir runtergekommen. Und dann habe ich in der Markthalle Herrenberg angegriffen. Hashtag brutal regional.
So war das.
So war es nämlich, weil dann war es auch regional. Und so kam ich zu dir.
Ja. Ja.
Und zu Ginger und Fred.
Also das Thema Ingwer quasi sehr intensiv bespielt.
Ja, genau.
Was sich ja auch im Firmennamen dann wiedergespiegelt hat.
Ja.
Was mich auch so begeistert hat, also ich meine, natürlich streng genommen haben Spirituosen nichts mit dem Ansatz, heute das Fit und Fröhlich zu tun. Was es aber immer auf unserer Speisekarte gab, als wir noch die Tagesgastro am Laufen hatten, war Ginger and Fred, also die Ginger Ale Essenz, gemixt mit einem Sprudel und etwas Soda.
Mhm.
Und schon war eine richtig fruchtige, sehr intensive Ingwer-Schorle.
Ja.
Fertig.
Ja, so kann man sagen. Das erste Ginger Ale aus wirklich natürlichem Ingwer. Früher war das sicherlich mal so, dass Ginger Ale aus Ingwer besteht, aber heute ist es einfach ein Kostenfaktor mit Ergänzungsmitteln und E150D, was weiß ich was. Du kennst ja noch besser aus als ich, aber da sind so viele Dinge drin, die einfach künstlich erzeugt werden. Auch Aromastoffe, wenn wir mal ganz kurz den Weg nochmal kurz gehen. Aromastoffe müssen ja nicht wirklich aus dem kommen, nach was sie schmecken sollen, sondern sie müssen ja am Ende nur so schmecken.
Ja.
Und das finde ich so irre. Also wenn du an einen Ingwer-Aroma denkst, dann kann das aus allem Möglichen bestehen, aber muss nicht aus Ingwer sein. Und das finde ich so utopisch. Und deswegen habe ich gedacht, komm, wir packen das an, wir nehmen wirklich Ingwer, wir nehmen echte Zitronen, wir nehmen einen schönen Demerara-Rohrzucker, wenn man nimmt da wirklich schöne, gute Zutaten, dicken den Apfelsaft ein, statt irgendwelche Karamellsirup-Aromen. Und so ist einfach unter dem Motto, und ich glaube, das ist das, was uns von Anfang an gleich direkt verbunden hat, Liebe zum Lebensmittel mit einer wertschätzenden Herstellung gegenüber dem, was du nachher in dir drin hast. Und das ist einfach ein Faktor, der ist einfach fucking wichtig.
Ja. Nee, mir hat auch Ginger and Fred, also die Ginger Essenz, super viel Spaß gemacht. Haben auch mit großer Freude immer in unserer Gastro eingesetzt, auch in den Caterings dann irgendwann mal noch sogar teilweise mit Ginger Ale gekocht dann.
Ja, geil. So asiatisch, die Sauerstyle.
Ja, auch, genau. Ja. Wir haben in unser Curry, du hattest ja auch eine Ananas-Edition.
Mhm.
Da kam ins Curry als fruchtige Komponente auch teilweise echt Ginger Ale, Ginger and Fred, also das Ginger Ale mit Ananas.
Mhm. Mega.
Ja, und so haben wir das dann verwendet. Erzähl, wie ging es mit Ginger and Fred weiter, beziehungsweise warum ist vielleicht Ginger and Fred heute nicht mehr dein Thema Nummer 1?
Ginger and Fred ist schon auch mein Thema. Nee, halt, ich würde dem gar keine Reihenfolge geben. Ich habe zwei Steckenpferde. Das eine ist der Sport, über den wir gleich sprechen. Und das andere ist mein erstes Herzensprojekt Ginger and Fred. Das wird immer weiterlaufen. Also dazu müsst ihr wissen, Ginger and Fred ist erstmal von dieser Produktion in einen Einzelhandel übergegangen, weil ich einfach eine kleine Risikoverteilung machen wollte. Ich habe quasi nicht mehr nur die Produktion gehabt, sondern ich hatte auf einmal auch einen Einzelhandel und habe daran anknüpfend auch Food- und Getränke-Events abends anbieten können teilweise. Ja, so habe ich auf einmal drei Säulen gehabt. Ich war einmal Produzent, ich war einmal Einzelhändler und ich war auch noch Gastronom.
Mhm.
Und das ist ein Thema, das wirklich super viel Spielraum übrig gelassen hat, um einfach auch, sage ich mal, Kraft, Energie und Leidenschaft so ein bisschen hin und her zu schieben. Also je nachdem, was dann mehr gelaufen ist, hat dann auch mehr Fokus bekommen. Und alles hat sich zusammen sehr, sehr gut ergänzt. Es hat sich über die Zeit einfach sehr klar rauskristallisiert und ich glaube, das ist eine Sache, die in der Folge über Konsum besprochen werden kann, dass wir Endverbraucher und ich gehöre an anderer Stelle ja auch dazu, immer mehr bespaßt werden wollen. Es ist für uns nicht mehr üblich, einfach eine gute Leistung abzuholen und uns zu freuen, sondern Gutes mittlerweile ist Mindeste und wir brauchen einfach immer wieder einen Eventcharakter, um zu sagen, boah geil, jetzt lohnt sich, da gehe ich doch nochmal hin. Und dadurch ist natürlich das Thema Events sehr, sehr groß geworden, was für mich bedeutet, dass ich den Laden geschlossen habe. Das heißt, ich habe nur noch Abendveranstaltungen und beliefere meine Franchise-Partner. Also wir sind auch noch ein Franchise geworden und haben da echt alle Hände voll zu tun. So, die Franchise-Partner beliefere ich, da brauche ich einen ganzen Tag für. Und die Abendveranstaltungen sind abends. So, und jetzt habe ich halt noch tagsüber. Und ich glaube, und da gibt es einen ganz, ganz schönen Spruch, den ich von meiner Mom zumindest habe, ist, wenn du das Ruder im Bötchen deines Lebens einfach mal einziehst und mal guckst, wo treibt dich der Fluss eigentlich hin, dann kommst du meistens, beziehungsweise vielleicht sogar immer da raus, wo du vielleicht auch sein sollst.
Mhm.
Und so war es. Ich hatte auf einmal sehr, sehr viele freie Tage. Und guess what? Ich bin auf einmal auf dem Golfplatz. Und ehrlich gesagt wundert es mich null. Und so kam ich jetzt habe ich den Sprung schon gemacht, von Ginger und Fred zum Golfen. Wieder,
weil du hast deine Skills, von denen du ja jetzt auch schon beschrieben hast und gesagt hast, dass du gut da wieder reingefunden hast, besser als du es dir hättest vorstellen können.
Viel besser tatsächlich, ja.
Ja, aufgrund deiner Vergangenheit als Golfer.
Ja.
Erzähl, wie bist du überhaupt zum Golfen gekommen, weil ich glaube, Golfen, ich habe das letztes Jahr, meine Mom spielt Golf und ihr Partner spielen Golf und ich bin ganz spaßhalber mal letztes Jahr das allererste Mal mit auf den Golfplatz gegangen und habe ein bisschen am Ball geschlagen.
Ich möchte kurz einlenken, Timmy, du spielst sensationell Golf. Wir haben heute Golf gespielt, ihr Lieben da draußen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann nicht schon eine 10-jährige Vergangenheit hat. Jetzt der Hammer. Nee, wirklich stark.
Ja, also ich habe dir das vorhin auf dem Platz auch schon gesagt. Ich Ich denke, ich habe ein gewisses Ballgefühl. Ich habe ja auch, bis ich 20 war, Fußball gespielt. Ja. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung.
Voll.
Mhm. Und diese Ausbildung am Ball. Also es gibt ja nicht umsonst für Kinder Ballsportschulen, die ganz breit aufgestellt sind und die alle Ballsportarten mal durchspielen.
Ja.
Einfach um die Kids in frühem Alter mit Ballgefühl auszustatten.
Ja.
Und ich habe früher Fußball gespielt, habe Handball gespielt, bin im Basketball nicht schlecht, habe im Hobby noch Tennis gespielt, also alles, was mit Ball zu tun hatte,
ja,
da hatte ich Bock drauf.
Ja.
Und so kann ich mir das erklären. Gutes Golfen ist nochmal was ganz anderes.
Würde ich nicht so unbedingt sagen.
Also für Tennis mich, vielleicht ein Vergleich noch.
Für mich ist Ballgefühl, wenn ich Ballgefühl beschreiben müsste, dann würde ich sagen, Ballgefühl ist die Fähigkeit, den Ball nicht mehr als fremdes Objekt außerhalb von dir wahrzunehmen, sondern irgendwie als Teil von dir anzuerkennen. Und dann ist es egal, ob das am Fuß ist oder über einen Schläger. Gut, dann ist halt noch ein Medium dazwischen, aber es ist beim Tennis ja auch. Oder an der Hand, Volleyball oder Handball oder wie auch immer. Also ein Ballgefühl überträgt sich ganz gewiss in alle Sportarten.
Ja, ja. Und das ist der Übertrag, den ich, glaube ich, heute noch ganz gut hinbekomme. Ja. Mit ein bisschen Übung vielleicht noch mehr, aber wir haben ja schon gesagt, nächstes Jahr gehen wir mal die Platzreife an.
Mhm. Brauchst du 3 Tage.
Und wie gesagt, wir wollen ja in dieser Folge auch das, sage jetzt mal, eingestaubte und versnobte Image des Golfsports vielleicht ein bisschen aufbrechen, weil ich kann mir vorstellen, wenn wir hier noch Läufer, Radfahrer oder Hyroxler am Hörgerät haben, dann ist Golf mit Sicherheit eine Option für euch, vielleicht mal ein Restday zu verbringen oder eure anderweitigen Fähigkeiten motorischerseits einfach ein bisschen zu schulen.
Mhm.
Die Koordination, Hand-Auge-Koordination beispielsweise mitzunehmen. Und jetzt, bevor wir da zu tief eintauchen, mal noch ganz vorne angefangen zu deinen Ursprüngen. Wie kommst du zum Golfsport als kleiner Bub?
Mein Dad hat mich damals mit auf den Golfplatz geschleppt, aber nicht, also nee, eigentlich war es noch vorher. Ich war wirklich ein ganz, ganz kleiner Bub, 2-3 Jahre. Konnte damals relativ früh laufen. Ich glaube, mit kurz vor meinem 8. Monat oder so bin ich gestanden und habe eigentlich auch nicht allzu viel später, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, auch schon den ersten Schläger in der Hand gehabt, habe natürlich keine Bälle rausgekloppt. Das ist ja eine Utopie mit einem Jahr oder mit 2. Aber habe bei meiner Oma in der Einfahrt, da war so ein Loch, wo eigentlich immer so eine Wäschespinne drin stehen sollte. Mhm. Und da habe ich den Ball immer mit dem Schläger versucht reinzuspielen. Und ich glaube, mein Vater hat damals einfach relativ früh erkannt, dass generell Ballsport irgendwie läuft und hat mich dann auf den Golfplatz mitgenommen, als bald das koordinativ und krafttechnisch auch einigermaßen ging, weil so ein Golfschläger zu schwingen ist ja jetzt auch nicht nix für so einen kleinen Bub.
Ja.
Und kann mich deshalb eigentlich nicht erinnern an eine Zeit vor dem Golf tatsächlich. Also sagen wir mal so, es war dementsprechend früh. Und habe dann meinen Weg im Golfsport gemacht und war eigentlich damals auch echt happy damit.
Das kam intrinsisch von dir heraus oder
es war das Mix.
So ein bisschen, weil du kennst ja gerade in Sportarten wie Golf, wie Tennis, so die Eltern, die an der Seitenlinie stehen und du eigentlich bei den Kindern merkst, hey, die haben keinen Bock.
Nee, ich war schon ein eigens motivierter junger Sportler. Man muss dazu wissen, ich habe Tennis auch sehr, sehr gut gespielt. Ich habe auch im Handball die Württemberg-Auswahl mitgenommen. Also ich habe generell Sport sehr gerne gemacht und definitiv habe ich das geliebt. Ich habe auch einfach geliebt, angefeuert zu werden und so Sachen. Also all diese, ja klar, weißt du, so die direkte Rückmeldung zu bekommen, das tat schon immer gut. Aber ich hatte auch natürlich immer Spaß an der Sache selbst und habe einfach von diesen 3 Sportarten nachher den Golfball am allerbesten bewegt. Und ab einer gewissen Leistungsstufe, also bei mir, um das jetzt vorwegzunehmen oder irgendwann halt mal einzubringen, muss an der Stelle ja sein, ich habe die deutsche Rangliste AK14, bin ich 10. gewesen damals, was ja wirklich nicht übel ist, da gibt ja schon ein paar Golfer in Deutschland, und habe einfach gesagt, okay, der Sport hat am meisten Potenzial, ich spiele den weiter. So, und jetzt muss man dazu wissen, da sind sehr, sehr viele Faktoren, die dazu gehören, warum ich dann in dem Moment auch aufgehört habe mit dem Golf. Das heißt, ich habe mit 15 tatsächlich aufgehört zunächst. Pubertät, da wird es Bier und die Mädels halt irgendwie wichtiger.
Mhm.
Und ich habe mich an mancher Stelle schon echt ein bisschen gezwungen gefühlt, beziehungsweise ab einem gewissen Leistungsdruck machst du die Schulzeit nicht so mit wie deine Schulkameraden. Dann bist du freigestellt für eine Woche, weil du für die Golfmannschaft XY spielst und musst die Arbeit nicht mitschreiben, weil du gerade die Kaderauswahltraining machst und so Sachen. Und dann klingt jetzt alles cool, Aber es ist für so einen 15-Jährigen schon auch echt hart. Und ich habe mich damals einfach vehement dagegen gewehrt. Und ich hatte, glaube ich, auch schon immer ein Problem, wenn man mir eine Richtung vorgibt. Weswegen ich dann gesagt habe, hey, LMAA, I'm out. Und ja, tatsächlich, habe es einfach sein lassen, was sehr strange ist, wenn man
weil überlegt. Weil du dich an der Stelle in der Schule nicht zugehörig gefühlt hast dann?
Ja, auch das. Also ich habe ja unfassbar viele Umzüge, die 26, 27, von denen ich gesprochen habe, die sind auch schon im Kindesalter mit reingenommen. Also ich habe ja nie so richtig eine Heimat gehabt und irgendwo anzukommen, auch noch mit dem Golfsport gepaart, war einfach schwer. Mhm. War einfach schwer.
Ja. Ich meine, ich kenne das ja auch aus meiner Zeit, natürlich Pubertät, 15, 16, du sagtest schon, Bier und Mädels werden wichtiger. Mhm. Ich glaube, was den Golfsport natürlich dann von meinem Sport damals, Fußball, unterscheidet, sind halt die Bunde und Freundschaften, die du pflegst und hegst innerhalb deiner Mannschaft und voll, die dich dann auch vielleicht mal durch Phasen bringen, in denen du nicht so unmittelbar motiviert bist,
ja,
und in denen du vielleicht auch echt mal keinen Bock hast.
Weißt du, was du da, du sprichst gerade ein unfassbar wichtiges Thema an. Da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Nummer eins ist, du hast erstens mal innerhalb der Mannschaft natürlich mega Support. Das hast du beim Golfen auch. De facto habe ich aber mit 13, 14 mit denen gespielt, die heute, die damals 30, 40 waren. Mhm. Also da irgendwie Sparringpartner haben, no chance. Und zweitens hast du natürlich das Thema Fußball generell im jugendlichen Alter viel größer verbreitet. Das heißt, du kannst in der Klasse mit den Leuten spielen und hast hier Themen und dort Themen. Und mit dem Golfen bist du damals, zumindest war es in meinem Umfeld so, warst du halt allein. Und deshalb bin ich für die Trainings weggefahren, war woanders. Vielleicht hätte damals auch ein Golfinternat oder so Sinn gemacht. Tatsächlich, wenn man überlegt, weil dann hast du wieder Gleichgesinnte.
Ja, voll.
Who knows?
Gibt's sowas?
Ja, ja, ganz klar.
Ja. Wie war so der Blick deiner Freunde damals auf das Thema Golf? Also haben sie dich für einen Snob gehalten? Nee, oder?
Gar nicht.
Ja?
Nee, also klar, Golf hat natürlich immer ein Geschmäckle irgendwie so, habe ich das Gefühl.
Voll. Also seitdem ich damit, also bis ich damit angefangen hatte, dachte ich auch so, ja okay, da fahren halt ein paar Alte zum Geschäfte machen mit dem Golfkart über den Platz. Mhm. Bis ich erstens festgestellt habe, ey, okay, das ist sogar relativ anstrengend, weil du halt eine unfassbare Körperspannung brauchst. Und nachdem ich dann die ersten paar Bälle rausgekloppt hatte, habe ich am nächsten Tag eine Bauchmuskelkater gehabt. Das konnte ich mir nicht vorstellen.
Kleiner Einschub dazu, jetzt haust du die Bälle an Ort und Stelle raus, aber jetzt läufst du dazwischen noch 5 Kilometer.
Ja, voll.
Trägst dein Back vielleicht noch, anstatt
also einen Wagen zu nehmen. Es ist physisch jetzt nicht so, so lapidar mal kurz vollbracht, wie man das vielleicht meinen mag.
Ganz sicher nicht.
Und man kann sich natürlich das Ding einfacher machen, indem du einen Golfkart nimmst und vielleicht so ein elektrisches Wägelchen. Du kannst aber deine Tasche halt auch tragen und gehen.
Was ich dir im Turnier nie empfehlen würde, weil 2 Schläge sparst du dir, wenn du das Ding wirklich einfach mal mit dem Wägelchen rumfährst. Also in einem Turnier würde ich das Bag nie tragen. Ja,
wie kommt's?
Naja, einfach genau das. Die Körperspannung über die Zeit ist schwer genug zu halten und da auch noch 20 Kilo auf dem Rücken haben, muss nicht sein über 4,5 Stunden.
Ja, spannender Aspekt.
Ist wirklich so.
Also auch, dass sich die physische Ermüdung dann ins Mentale überträgt.
Extrem, extrem. Und die physische Ermüdung an sich ist auch erstmal einfach eine Herausforderung, weil auch wenn du einfach nur läufst, dann bist du nach 18 Loch 4,5 Stunden unterwegs, bist irgendwie 4,5 Kilometer gelaufen, hast dazwischen deine Schläge, brauchst Körperspannung. Das ist anstrengend. Also wer sagt, das wäre nicht anstrengend, das stimmt einfach nicht.
Ja. Das bringt mich eigentlich zu meiner allerersten, sage ich jetzt mal, notierten Frage, weil jetzt haben wir einfach mal so drauf losgequatscht, aber mein allererster Punkt in Bezug auf Golf ist die Frage, was ist so das Besondere an diesem Sport für dich? Was macht Golf für dich so besonders?
Golf, also ich bin Mentaltrainer. Ich kümmere mich um die Dinge, die nicht nur physisch ablaufen, sondern auch im Kopf. Und ich finde, Golf ist die Sportart überhaupt. Und ich habe viele Sportarten hinter mir. Ich antworte nicht als Golf-Hardliner, der nichts anderes kennt. Ich persönlich kenne keine Sportart, die dir derart einen Spiegel vorhält. Mhm. Egal wie ich mich fühle, ich sehe es am Spiel. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, wie ich mich fühle, dann gucke ich mir mein Spiel an und ziehe Rückschlüsse und ich werde merken, oh ja, shit, jetzt genau das. Wenn ich mich hektisch von links nach rechts bewege, wenn ich meinen Schläger nicht putze, bevor ich ihn ins Back stecke, wenn ich habe für jeden Schläger natürlich eine Position, wo ich den gern habe im Back, du brauchst ja eine Ordnung. Ja. Wenn ich merke, ich halte die Ordnung nicht, wenn ich merke, ich lasse mir nicht die Zeit vorm Schlag, wenn ich nicht 2 Probeschwünge mache, sondern wenn ich einfach direkt hingehe und draufhaue, das ist jetzt übertrieben, das meine ich natürlich nicht, aber du merkst ganz klar an dem Verhalten auf dem Platz, wie es dir geht. Und zwar nicht nur in dem Moment, sondern ganz generell im Leben. Und das finde ich so krass. Und deswegen hat Sport generell, ja, aber deswegen hat explizit der Golfsport für mich einen so enorm therapeutischen Ansatz, weil, also man muss dazu auch sagen, das wird gern inflationär benutzt, so therapeutisch, danach geht es mir besser, das meine ich nicht, sondern sich seinem Golfspiel mal wirklich zu widmen und sich mal wirklich anzuschauen, was passiert da, bringt dich zwangsläufig zu der Frage, hey, wie geht's mir eigentlich?
Wie kannst du es dir erklären? Also, dass das Spiel im Golf so ein Spiegel deines Inneren ist?
Guck mal, wenn du zum Beispiel Tennis spielst, dann hast du hast so ein bisschen Aktion, Reaktion. Du hast einen Gegner, so, ne? Der spielt dir den Ball zurück und du musst darauf reagieren. Aber der Golfsport definiert sich einzig und allein aus deiner persönlichen Leistung. Klar, du hast mal hier ein bisschen Pech, mal da irgendwie eine schlechte Lage und so, aber hey, das ist doch auch im Leben so. Kein Tag wiederholt sich exakt so wie der vorherige. Selbst wenn du irgendwo am Band stehst und Schrauben sortierst oder sowas, völlig in Ordnung, das habe ich auch schon gemacht, selbst dann hast du da mal 10 Schrauben und am nächsten Tag 20 Schrauben zu sortieren. Also es gibt immer Unterschiede und so ist es auch auf dem Golfplatz. Jeder Schlag ist komplett einzigartig und nicht wiederholbar. Also anders, kein Schlag wiederholt sich exakt und wenn es sich nur um wenige Zentimeter dreht. Das heißt, du hast jedes Mal, wenn du an den Ball gehst, dein komplettes Leben lang eine einzigartige Herausforderung, die sich nie mehr wiederholt. Es sei denn, du legst den Ball an den exakt gleichen Millimeter, der Wind ist genau dasselbe, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit ist genau dieselbe, etc. Das ist aber nicht der Fall. Und deswegen zeigt dir Golf einfach an jeder Stelle exakt deine Leistung und die hängt zu 100% davon ab, wie du dich fühlst. Mhm. Zu 85. Technik also, und so ist schon auch.
Ich wollte gerade sagen, ja. Das sind die letzten 15%.
Ja. Nee, aber wenn du einen Profigolfer fragst, der ich nicht bin, aber ziemlich sicher noch werde, da bin ich überzeugt davon, dann wird er dir sagen, Golf ist 80% mental.
Mhm. Ja. Und das ist auch das, was dich an diesem Sport so fasziniert?
100%. Weil das Schöne ist ja auch, du kannst ja auf der einen Seite sagen, okay, Golf spiegelt mich. Du kannst aber jetzt damit auch anfangen zu arbeiten. Du kannst sagen, okay, welches Spiegelbild möchte ich denn haben? Und auf einmal hast du eine Wechselwirkung erzeugt. Und du siehst nicht nur, was du bist, sondern du fängst auch an dir zu arbeiten, um das, was du siehst, zu verändern.
Zu verbessern. Ja.
Und so hast du eine konstante, aber eine so zuverlässige Rückmeldung auf das, was du für dein Leben, für dich als Person und damit auch nachher für dein Spiel tust, absolut sichtbar. Und damit meine ich nicht am Ende von jeder Runde, jeder hat mal schlechte Runden, der Fag schreibt das Ding ab. Aber so im Gesamten siehst du schon, wer bist du anhand dessen, wie du Golf spielst? Was bewegen dich für Themen? Bist du ein hektischer Mensch? Musst du ruhiger werden? Musst du mehr atmen? Ich zum Beispiel, du warst dabei auf der Messe, spontan ein Tattoo stecken lassen. Breathe, atmen. Ich habe ein Riesenproblem damit, einfach entspannt und ruhig zu atmen. Ich rede auch schnell, das weiß ich. Ich hoffe, es stört niemand da draußen. Aber jeder Mensch hat so Themen und die machen sich auf dem Platz bemerkbar. Und zwar immer. Immer.
Wie gehst du deine Themen an in Bezug auf dein Spiel? Also wenn ich jetzt, und ich habe versucht, dir zu folgen, ich glaube, es ist mir gelungen, du sagst, das Spiel ist der Spiegel deines Inneren, dann versuchst du dein Spiel positiv zu beeinflussen, indem du dein Inneres, ich will nicht sagen manipulierst, weil das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber an deinem Inneren arbeitest.
Ja.
Wie kann sowas aussehen?
Ich arbeite... Also es ist natürlich personenbezogen, ne? Du musst dir, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt ein Mentalcoaching draus machen würden, dann würde ich mit dir über die Runde gehen, aber wir würden uns anschauen, wie verhältst du dich in jeglicher Situation. Ich habe heute eine Golferin beobachtet auf dem Platz, ich habe das auch Spaß sogar, aber ich muss ein Video machen aus der Entfernung, man sieht nicht, wer sie ist. Die hat sich am Ball eine halbe Sekunde Zeit gelassen und die ist schon bevor der Ball gelandet ist, wieder zum Back gelaufen und seinen Schläger reingesteckt und losgespurtet. Also der Person würde ich sagen, hey, pass auf, du machst jetzt Folgendes. Du kommst mal ein bisschen zur Ruhe und guckst dir einfach mal an, was passiert denn. Analysierst erstmal die Situation, schaust dir erstmal an, was hast du eigentlich. Und da ist es natürlich ganz individuell. Auf mich persönlich bezogen, ich muss gucken, dass ich Routinen schaffe. Weil ich bin ein Mensch, ich bin ein Tausendsassar, habe überall so ein bisschen was und wie gesagt, 27 Umzüge und dort mal was aufgegriffen und hier mal was. Ich bin recht zügig, recht fix und vielleicht auch mal sehr vorschnell. Und deshalb versuche ich mich im Vorfeld schon zu regulieren, indem ich Routinen habe. Mhm. Und wenn ich über den Platz gehe und sei es nur eine Proberunde, dann habe ich ein Buch dabei, bei dem schreibe ich nach jedem Schlag rein, wie habe ich mich gefühlt. Das klingt übertrieben, aber das mache ich so. Das sage ich dir nachher. Ich habe eine Skala von 0 bis 10, wie ich mich gefühlt habe nach jedem Schlag. Mhm. Und über die Dauer erkennst du ein Muster und dann kannst du anfangen, daran zu arbeiten.
Wie ordnest du das ein? Also wie kommst du zu deiner Einschätzung, wie du dich am Schlag gefühlt hast?
Ich frage mich, wie fand ich den Schlag? Was macht er mit mir? Es gibt Schläge, die gehen komplett daneben, aber ich muss danach lachen. Dann verbuche ich das als 1. Also dann ging es mir gut. Mhm. Dann war der Schlag halt immer kacke. So kann ja passieren. Und dann gibt es Schläge, die waren super. Also ich habe gestern einen Igel gespielt tatsächlich und ich war gar nicht zufrieden. Und ich dachte mir, eigentlich hätte der zweite Schlag noch besser sein können. Dann denke ich mir, Moment, ein Igel, Alter. Das schaffen andere in ihrem ganzen Leben nicht. Also ein Igel ist 200 Paar auf einem Loch. Mhm. Das heißt, du hast ein paar 5 und er war im dritten drin auf der Bahn 18 und dann denkst du dir so, hey, das muss ich doch freuen. Und da musst du einfach einen Rückschluss drauf ziehen und ja, dann du musst einfach ein Gefühl für dein Inneres bekommen. Ja. Ja.
Denkst du, wir haben ja viele Hörer auch aus der Ausdauersportszene, da kann man in gewisser Weise was für den Ausdauersport übertragen?
Ziemlich sicher. Ich hoffe, das passt so ungefähr in die Frage rein, aber ich hab ganz oft das Gefühl, dass mein Unternehmen, sowie auch der Golfsport, davon zehren, dass du konstant mental dabei bist und dich auf jede Situation wirklich komplett neu mit 100% Fokus einrichtest. Und ich glaube, das ist im Ausdauersport auch so. Also ich bin kein Marathonläufer, ich bin aber jemand, der gerne mal 5 oder 10 Kilometer oder so läuft. Nicht allzu oft, aber ich mache das schon ganz gern. Und jeder Schritt zählt halt einfach. Beim Golfen ist es so, beim Golfen hast du nachher möglichst 72 Schläge, dann hast du ein paar gespielt. Das gelingt mir zum Glück recht oft. Hast vielleicht auch mal 80 Schläge, hast auch mal 90 Schläge, wie auch immer. Und jeder Schlag ist halt einfach relevant fürs Endergebnis. Und ich finde, dass jeder Schritt im Ausdauersport und jeder Schlag auf dem Golfplatz für sich alleine bewertet werden sollte. Das bedeutet auf der einen Seite, dass alle Schritte zusammen nachher die 10 Kilometer ergeben oder jeder Schlag zusammen nachher das Endergebnis ergibt, dass aber jeder einzelne Schlag für sich erstmal auch einfach eine wirklich tragende Relevanz hat. Und deshalb ist es für mich sehr, sehr wichtig, immer im Moment zu bleiben. Und ich meine, das spielt im Ausdauersport genau die gleiche Rolle. Einfach zu gucken, welche Situation habe ich, wie geht es mir gerade, wie kriege ich das am besten bewältigt und dann kommt der nächste Schritt.
Super spannend. Also ich kann da mitgehen. Also Punkt Nummer 1 ist das Thema, was du schon angesprochen hattest, Routinen. Wo stecke ich meinen Schläger in die Tasche?
Ja.
Wie komme ich überhaupt auf den Golfplatz? Also was habe ich an beispielsweise? Das sind ja auch schon Teile von Routinen.
Voll.
Wie trage ich meine Mütze? Trage ich beide Handschuhe? Trage ich einen Handschuh?
Gibt nur einen.
Ja, ja, vielleicht gibt es manche, die mit zwei spielen.
Ja, wirklich.
Ja. Ja. Das als Routine, und zwar als Routine, bei mir sind Routinen so gedacht, sie entlasten mich und machen mich frei von Entscheidungen.
Voll, richtig gut.
Ja. Weil jede Entscheidung ja extrem zehrt an deiner mentalen Kapazität und du das eigentlich vermeiden kannst, indem du sagst, hey, ich habe meine Routinen und da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist einfach so, das ist Gesetz. Mhm. Was nicht heißt, dass man davon nicht abweichen kann in gewissen Momenten. Ich glaube, da habe ich in den letzten Jahren auch sehr viel gelernt, dass es auch mal gut tut, aus seinen Routinen auszubrechen. Mhm. Aber wenn diese Routinen so existieren, wie sie sind, habe ich mir am Tag wahrscheinlich schon mal 100 Entscheidungen abgenommen. Mhm. Weil ich mich nicht fragen muss, was ziehe ich an, was frühstücke ich, gehe ich heute zum Sport oder nicht. Das sind meine Gesetze, die am Tag einfach so laufen und über die ich gar nicht nachdenken muss.
Ja, sensationell.
Alles, was ich vielleicht, wo ich vielleicht drüber nachdenke, ist, schneide ich jetzt in mein Porridge eine Banane oder einen Apfel. Mhm. So, und das sind dann vielleicht noch kleine Kleinigkeiten und kleine Stellschrauben von Entscheidungen, die ich noch zu treffen habe. Aber ansonsten ist alles gleich, der Rahmen ist gesetzt und sie entlasten mich. Mhm. Und gleichzeitig Punkt Nummer zwei, und das, was du gesagt hast, so große Aufgaben wie jetzt ein Golfspiel auf ganz kleine herunterzubrechen. Ja. Also Loch Nummer 1 oder vielleicht Schlag Nummer 1 von Loch Nummer 1 hin zu in einem Triathlon beispielsweise. Ich fange vielleicht erstmal mit dem Kopf an, über Schwimmen nachzudenken, bevor ich mit dem Kopf beim Marathon bin.
Voll.
Weil wenn ich mir vor den 3,8 Kilometer Schwimmen schon überlege, wie hart der Marathon wird,
ja,
kann ich dir sagen, das Schwimmen wird scheiße.
Ja, ja, ja.
Und das sind die Sachen, die man vielleicht dann auch in den Ausdauersport ganz krass übertragen kann, wenn wir jetzt beispielsweise mal Hyrox nehmen. Ne? Da fängst du auch nicht mit Station Nummer 1 an, sondern da fängst du mit Lauf Nummer 1 an. Mhm. Und die Aufgabe bei Lauf Nummer 1, beim Hyrox beispielsweise, ist, kann ich aus Erfahrung sagen, nicht zu überzocken. Mhm. Weil alle rennen los. Und mir ist es leider auch schon passiert, dass ich mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache war, zumindest nicht bei Runde 1, und ich mit einer 350er Pace zu Station 1 kam und gemerkt habe, fuck, das war viel zu schnell.
Ja.
Und ich bin eigentlich jetzt schon richtig im Sack.
Ja.
Und dann bist du in Station 1 und es geht vielleicht noch gut, dann läufst du halt wieder deinen zweiten Kilometer, dann kommst du an Station 2 und irgendwann bei Hälfte der Rennen war für mich der Ofen aus.
Ja.
Nur, weil ich den ersten, vielleicht auch noch den zweiten Kilometer zu schnell angegangen bin.
Mhm.
Und da war ich vielleicht auch nicht im Moment, da hatte ich viel zu tun, hatte super viel Arbeit, da bin ich gerade wahrscheinlich noch irgendwie morgens noch was gearbeitet, mittags an, zur Halle gegangen, kurz den Hyrox dahin geschlappt, sage ich jetzt mal wirklich überspitzt,
ja,
und bin wahrscheinlich morgens weder meiner Arbeit noch dem Wettkampf gerecht geworden.
Ich verstehe, ja. Bin ich bei dir.
Und das kann vielleicht ein ganz guter Übertrag sein, jetzt hin zum Thema Ausdauersport und auf den ersten Blick hat Golf wahrscheinlich nicht viel gemein mit dem Ausdauersport, aber wenn man es wirklich mal auf den ganz kleinsten Punkt herunterbricht, nämlich, du sagtest es schon, einen Schritt vor dem anderen, dann könnte ich mich ja auch rein theoretisch nur auf jeden einzelnen Schritt konzentrieren und sagen, hey, wie komme ich eigentlich auf, was habe ich für einen Abdruck, drücke ich wirklich nach hinten ab, springe ich nach vorne oder nach oben?
Würde sich das vielleicht sogar mental von der Anstrengung ablenken?
Sicher.
Ja.
Sicher. Also Ironman Kilometer 30 ist nicht mehr schön.
Ja.
Das macht doch keinen Spaß mehr.
Ja.
Und dann gibt es viele Punkte, an denen du dich orientieren kannst. Das sind die Zuschauer. Hey, was ist eigentlich außerhalb der Strecke los? Was passiert eigentlich in meinem Körper? Und dann sicher ist es nicht ratsam, sich auf die Schmerzen zu konzentrieren, sondern vielleicht mal wieder auf die Handgelenke, dass die nicht verkrampfen, sondern schön locker bleiben, weil die Handgelenke sind Übertrag hin zu den Fußgelenken.
Mhm.
Also wenn du mit den Händen verkrampft bist, kannst du ziemlich sicher sein, dass du auch einen sehr platten, also so ein,
ja,
das willst du ja eigentlich nicht, du willst ja schön abrollen.
Ja, spannend, okay.
Und wenn es nicht rollt, sagen wir im Laufen, wenn es nicht rollt, ist halt schon mal scheiße, weil du gibst ganz viel Energie in den Boden und nicht in deinen Abdruck.
Mhm.
Und da sich wieder auf sein Thema zu konzentrieren, auf die einzelnen Schritte eines einzelnen Schrittes,
ja,
ist ja eigentlich dann das wirklich Kleinste eines Schrittes im Laufen beispielsweise.
Mhm. Mhm.
Und das vielleicht mal heruntergebrochen. Ja. Jetzt haben wir über deine, ja, Rituale gesprochen. Gibt es sonst noch was, auf was du während so einer Runde ganz stark und streng achtest?
Naja gut, also Rituale kann ich insofern schon noch ein bisschen ausdehnen, als dass ich genau weiß, was mache ich vor dem Schlag, was mache ich nach dem Schlag.
Mhm.
Auch einfach nicht den Ball grob ein bisschen und sagen, okay, gut, da vorne irgendwo rechts liegt er, sondern du guckst dir an, okay, da gibt es 7 Bäume auf dem Weg und zwischen Baum 7 und 8 liegt er. Und dann hast du ein Ziel und dann weißt du, wo du hinlaufen musst. Mag selbstverständlich klingen, ist aber nicht der Fall, weil oft suchst du deinen Ball einfach und eigentlich sind es die einfachsten Dinge, die du einfach im Vorfeld ja mal ganz kurz genauer analysieren musst, um zu wissen, okay, wo muss ich eigentlich suchen? So viele Bälle, die du verlierst, müsstest du gar nicht verlieren. Und das sind einfach so ein paar Sachen, so ein paar Routinen, ein paar Rituale, wo du einfach sagst, okay, die machst du einfach, end of the story. wie du gerade gesagt hast, Routinen nehmen dir Arbeit ab. Du musst weniger nachdenken. Ich mache vor meinem Schlag 2 Probeschwünge. Wenn der zweite nichts war, dann mache ich ja noch einen dritten. Dann gehe ich hinterm Ball, gucke mir die Linie an und dann haue ich drauf. Und da gibt es keine Abweichung von. Da gibt es nicht einer, nicht zwei, nicht drei. Dann gibt es keinen Probeschwung hinterm Ball, sondern es läuft immer genau gleich ab. Und da achte ich sehr drauf. Ja, das sind diese Dinge. Gibt es tausende davon. Ja.
Jetzt hast du als Kind sehr intensiv und lange Golf gespielt und hast jetzt in deiner Rolle als Unternehmer wieder zum Golfsport gefunden. Mhm. Mich würde interessieren, ob du bereits jetzt, nach der kurzen Zeit, wo du das Golfen wieder für dich entdeckt hast, also wir haben vorhin gesagt, mal so grob 6 bis 8 Wochen,
ja,
ob du schon Rückschlüsse ziehen konntest vom Golfen auf dein Dasein als Unternehmer.
Voll gut. Ja, die Kaffeemaschine macht leider kurz einen Lärm.
Ja, also
beim Fario läuft halt immer die Kaffeemaschine.
Wird kurz durchgespült.
Als Unternehmer sowie auch als Golfer habe ich ein großes Manko erkannt. Und zwar mache ich Dinge, das ist auch manchmal gut, aber manchmal eben auch nicht, sehr undurchdacht und ungeplant. Also ich mache unheimlich viel auf dem Bauch. Es spielt aber keine Rolle, ob du das Gefühl hast, dass der Schläger reicht, um übers Wasser zu kommen. Weil wenn der Ball im Wasser landet, dann ist ein Gefühl Jacke wie Hose. Mhm. Deswegen macht es Sinn, manche Dinge einfach zu planen. Was ich mir jetzt relativ frisch gekauft habe, ist so ein Gerät, bei dem du die Distanz einfach angucken kannst. So ein Zielrohr, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mhm. Du schaust dir einfach an, wie weit ist es eigentlich
zum Loch. Das ist so ein Laserding, oder?
Ja, genau. Ja. Und dann steht da halt 160 Meter. Und dann ist es völlig egal, ob du sagst, da reicht eine 9, die reicht halt nicht. Du brauchst halt da einfach die 8.
Ja.
Und das habe ich oft auch als Unternehmer, dass ich einfach das Gefühl zu etwas habe und es einfach mache und anschließend mal gucke, was wird denn daraus. Mhm. Was mich als Person ganz generell auszeichnet, und das macht mich auch zu einem guten Golfer, dass ich mit jeder Lage klarkomme. Ich brauche nicht die bestmögliche Position, um zu sagen, okay, damit bin ich glücklich und zufrieden, sondern ich habe wirklich Spaß daran, aus dem, was ich habe, das Beste rauszuholen. Und das übrigens, um jetzt hier nochmal kurz einen Sprung zu machen, zu einer Frage, die du gar nicht oder die du hier jetzt gar nicht gestellt hast.
Dann darfst du auch nicht beantworten.
Ich glaube, ich habe einen Faden verloren. Deshalb ist für mich jeder Schlag für sich einfach wirklich eine eigene Herausforderung und stellt für mich auch parallel zum Gesamtergebnis einfach nochmal einen Spaßfaktor dar. Also ich brauche nicht das beste Ergebnis und deshalb bin ich oft zufrieden mit dem, was ich halt habe und gucke, dass ich das Beste raushole. Aber, jetzt mache ich wieder einen Bogen, aber es macht schon Sinn, das Ergebnis weitestgehend zu planen. Und da erkenne ich unheimliche Parallelen von mir als Unternehmer zu mir als Golfer. Und ich glaube, dass ich durch die Tatsache im Golf auch jetzt noch ein besserer Unternehmer werde, weil ich einfach merke, okay, man braucht halt einen Businessplan.
Bist du ein besserer Unternehmer oder ein besserer Golfer?
Ich bin ein deutlich besserer Golfer. Ja, das gebe ich zu.
Weißt du, Tim, ich glaube, das eint uns. Also ich kann da 100% relaten. Ich meine, wir sind ja eh Brother from another Mother. Das ist ja weithin bekannt. Und uns eint ganz viel, deshalb verstehen wir uns auch so gut. Aber bei mir mit dem Fit und Fröhlich war es ja genauso. Ich wurde gezwungen, einen Businessplan zu schreiben für den ursprünglichen Kredit für die Fit und Fröhlich GmbH. Mhm. Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, also Leute, so ich gucke in eine Glaskugel, woher soll ich denn wissen, was da am Ende bei rumkommt?
Ja. Genau den Satz habe ich vor kurzem meinem Mentor gesagt. Ich habe, also Gerald, ich habe ja, so einen Mentor, der mich bei allem berät. Ich habe auch gesagt, was soll ich dir denn sagen, was ich möglicherweise in 3 Jahren an Ginger Ale verkaufe?
Ja.
Weißt du aber jetzt nicht.
Ja.
Aber du musst es halt planen.
Du musst, also ich sag mal so, du musst in gewisser Weise ein Zielbild haben, glaube ich.
Ja,
genau. Also du musst wissen, um jetzt auf den Golf den Übertrag zu schaffen, du musst wissen, in welche Richtung du deinen Ball schlagen sollst. Mhm. Und das wussten wir beide, deshalb hat es über kurz oder lang mit unseren Firmen auch beide ganz ordentlich funktioniert.
Mhm.
Und dann musst du aber, glaube ich, schon mal deinen Laserpointer rausholen, mal gucken, wie weit ist es eigentlich noch bis zum nächsten Loch.
Ja, wie weit bin ich eigentlich gekommen?
Genau, wie weit bin ich eigentlich gekommen und wie weit habe ich noch zu gehen?
Ja.
Und ist das, wohin ich geschlagen habe, meinen ersten Schlag, ist es die richtige Richtung?
Mhm.
Oder müssen wir gegebenenfalls die Richtung nochmal ändern?
Ja.
Weil die Fahne steckt wo ganz anders, als ich eigentlich ursprünglich mal angenommen hatte.
Voll, ja.
Das ist das, was mit der Fit und Fröhlich GmbH so die letzten anderthalb Jahre sehr intensiv passiert ist.
Wobei, ich muss gerade darüber nachdenken, wenn ich das auf den Golfsport übertragen würde, bei mir, was mit Ginger und Fred passiert ist,
ja,
dann habe ich irgendwie von der 1 auf die 2 geschlagen und denke mir, ja gut, eigentlich ist gut da, ich spiele die 2 weiter.
Ja.
Ja.
Ja. Und bei mir war es so, ich habe mit der Fit und Fröhlich GmbH haben wir vielleicht den ersten Schlag 45 bis 90 Grad abweichend von der Richtung der Fahne geschlagen.
Ja.
Und nähern uns jetzt aber mühselig langsam dem Loch an.
Auch schön.
Ja. Durch ganz viele Stellschrauben, von denen ich in den letzten Monaten erkannt habe, dass es die sind, die ich als Geschäftsführer dieser Firma drehen muss,
mhm,
um dorthin zu kommen, wo ich die Firma irgendwann mal perspektivisch haben möchte.
Mhm.
Das hat aber mit ganz viel Schmerz angefangen.
Aber Tim, ist das nicht schön, auch einfach zu sehen, dass nicht der erste Schlag gleich perfekt ist, sondern dass du einfach auch dem Prozess vertrauen kannst?
Ich glaube, das ist ganz normal.
Den Prozess haben darfst.
Ja, ja, ja. Gut, du weißt es besser als jeder andere in meinem Umfeld, mit wie viel Schmerz und mentaler Stärke das auch zusammenhing, weil vor anderthalb Jahren war gefühlt mein Schläger gebrochen und ich hatte keinen Ball mehr.
Du musst Runde trotzdem weiter spielen irgendwie.
Ja, ja, und ich habe gefühlt, also wirklich überspitzt gesagt, habe ich einen Ast genommen aus irgendeinem Wald und habe mir einen Ball geklaut von demjenigen, der woanders irgendwo gespielt hat und habe weitergespielt.
Ja.
So war das.
Also du hast vor anderthalb Jahren.
Ja, und jetzt habe ich wieder einen Schläger, der einigermaßen funktioniert und weiß, in welche Richtung ich spielen muss und darf.
Schöner Vergleich. Stimmt auch ungefähr so.
Ja, stimmt auch ungefähr so, weil das war schon echt nicht so geil, die letzten anderthalb Jahre, beziehungsweise an einem Punkt vor anderthalb Jahren, wo ich auch echt mich fragen musste, wie geht's weiter und geht's überhaupt weiter.
Mhm.
Und von daher sind wir ja eigentlich schon wieder beim Thema Golfen. Da kann man wirklich sehr, sehr viel aufs Leben übertragen.
Extrem.
Ist es auch das, was dich so fesselt?
Exakt. Da muss ich zur Ursprungsfrage zurückgehen, was mich oder was den Golfsport für mich ausmacht. Oder was war genau die Frage, was das Besondere für mich war? Genau das, dass du einen Spiegel deiner selbst hast und dass du am Golfen, also der Golfsport ist für mich einfach ein unfassbar gutes Werkzeug, um an mir als Person zu arbeiten. Und das hat eine Wechselwirkung wie in ganz wenig anderen Sportarten.
Mhm.
Ja.
Jetzt sind wir ein Podcast des Fit und Fröhlich und wir sind in Teilen ganz arg dem Thema Ernährung, Ernährungsberatung, Sporternährung verschrieben und mich interessiert, was im Golf so getrieben wird während 18 Loch und während, was hast du gesagt, 5 Kilometern?
Ja, ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie lange so ein Platz geht. Jetzt nagelt
aber,
mich nicht
aber
fest.
Aber zeitlich gesehen sind es 4-5 Stunden?
Ja, wenn ich alleine drüber laufe, bin ich schon 3 fertig. Aber mit so einem 4er-Flight, 3er-Flight bis zu 4 Stunden 15 sowas unterwegs.
Mhm.
Und also du fragst mich, was ich esse dabei.
Ja, wie bereitest du dich jetzt ernährungstechnisch gesehen auf eine Runde Golf vor?
Cool.
Also, weil klar, Ausdauersport bedeutet im Vorfeld immer, in einer Wettkampfsituation zumindest, Carboloading, im Training, klar, eine kohlenhydratbasierte Mahlzeit, aber machen das die Golfer, machst du das im Speziellen, wo du ja jetzt vom Niveau her schon vielleicht da bist, dich nicht nur um die Basics zu kümmern, das heißt, ich komme mit ordentlichen Klamotten auf den Golfplatz, sondern vielleicht auch dich mal mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hast, was gibt mir Konzentration, was gibt mir Energie, was fühlt sich für mich auch ernährungstechnisch gut an.
Kann ich dir eine sehr detaillierte Antwort geben? Also ich habe vor, das mal für alle, ich habe vor 6 Wochen eine Runde gespielt. Die war aus meiner Perspektive miserabel, aber mein Gott, ich habe auch wieder neu angefangen. Ich habe 12 übergespielt, also ein Handicap 12 und habe Habe natürlich keinen Stress damit gehabt, weil die erste Runde seit irgendwie Jahren und alles war gut und habe aber dann angefangen zu überlegen, was brauche ich denn, um wieder zurückzukommen, wo ich eigentlich war. Und ich habe angefangen zu planen und ich habe so ein Notizbuch, also absolut tryhard vom Feinsten, aber ich habe wirklich ein Notizbuch und ich schreibe mir auf, wie geht's mir. Und ich schreibe mir dann auch auf, was muss ich machen, um das entsprechend so zu ändern, wo ich eigentlich sein will. Und ich habe auf sehr vielen dieser roten Karteikarten, wie früher in der Schule stehen, Ernährung, Essen. Und ich habe mir aufgeschrieben, was mir gefühlt fehlt. Und diese Lebensmittel, die ich meine, dass mir fehlen, auf die ich Lust gehabt hätte, integriere ich mittlerweile in der Fashbox. Und du wirst schmunzeln, ich kann da ernährungswissenschaftlich nicht arg viel zu beitragen, aber ich kann dir sagen, wie es auf mich wirkt und was ich gefühlt brauche. Ich zehre unfassbar von Käse. Ich finde es der Hammer. Ich kann nichts mit Kohlenhydraten anfangen. Die machen mich gefühlt nach einer halben Stunde schon wieder echt müde. Ich habe sehr viel Freude und sehr viel einen hohen Leistungsanstieg mit Fetten. Also wenn ich gerade so eine richtig geile Cashewnuss oder so Mandeln oder sowas esse, die ich am besten vorher noch mit Olivenöl tränke oder so, ist mal übertrieben. Nee, dann geht es mir einfach gut dabei. Oder so ein Salami-Peitsche muss jetzt nicht unbedingt sein, aber irgendein Fett. Also ich esse sehr gerne Fette. Und die letzten drei Löcher, die letzten zwei eher, finde ich Traubenzucker immer angebracht. Ich persönlich empfinde ein enormes Tief, wenn ich Traubenzucker trinke, wie auch immer. So nach einer halben bis dreiviertel Stunde, dann habe ich das Gefühl, okay, irgendwie ist die Luft raus. Aber diese Dreiviertelstunde ist mega. Oder die halbe Stunde. Also ich versuche schon fettreich zu essen, um gut über die Runde zu kommen. Mir persönlich hilft das. Und das festzustellen und da anfangen, sage ich mal, sukzessive dran zu arbeiten, vielleicht ist ja das auch gar nicht richtig. Vielleicht haben mir diese Dinge, die ich esse, von denen ich denke, dass sie fettreich sind, ganz andere Vorteile. Vielleicht ist das ein falscher Rückschluss. Das musst du mir dann sagen. Aber es ist wirklich spannend zu sehen, dass egal, was es beim Golfen ist, mitunter vor allem die Ernährung einfach unfassbar viel auf deine Spielqualität ausmacht. Heute habe ich eine Runde gespielt und ich habe heute eine Vesperbox dabei gehabt, die hast du schon gesehen, da mussten wir beide schmunzeln, weil natürlich wieder Ziegenkäse drin war. Ich habe heute 2 Under gespielt auf 18 Loch, was ziemlich gut ist, auch für mich, also eine Handicap plus 2 quasi, und habe wirklich sukzessive auf jedem Loch gesagt, okay, am Abschlag esse ich das, am Grün esse ich das, dazwischen nichts, weil ich will meinen Körper auch nicht überfordern. Und habe wirklich so ein bisschen so einen Ansatz von dem Ernährungsplan gemacht. Und ich merke, was das für einen unfassbaren Unterschied macht. Ja.
Letztendlich würde ich sagen, Trial and Error, genauso wie im Ausdauersport auch. Klar, es gibt so goldene Regeln oder Standards, sage ich jetzt mal, die ursprünglich mal aus der Ernährungswissenschaft oder auch der Sporternährungswissenschaft halt stammen.
Ja.
Im Ausdauersport bringe ich ganz klar natürlich Carbs nach vorne. Jetzt sind wir im Golfbereich ja nicht in einem, sag ich jetzt mal, Ausdauersport, sondern in einem wahrscheinlich kognitiv fordernden oder mehr fordernden Sport als jetzt physisch.
Definitiv, ganz, ganz klar.
Also deine Haupt,
ganz klar.
Dein Hauptenergie oder die der Teil deines Körpers, der am meisten Energie verbraucht, ist wahrscheinlich dein Kopf.
Aber mit Abstand,
ja. Ja. So, und das erklärt wahrscheinlich den Hang auch zu gesunden Fetten.
Ja.
Also kann ich mir schon gut vorstellen, weil gerade Hirnleistung hängt schon auch vom Thema Omega-3 beispielsweise ab.
Okay.
Und Nüsse sowieso, sehr reich an Omega-3-Fettsäuren.
Ja, Nüsse sind der Hammer für mich, ja, beim Golfen.
Hoher Bedarf. Ich sage immer, wenn du an kognitive Leistungsfähigkeit denkst, denk mal an die Form einer Walnuss.
Ah ja, schön.
Ja.
Ja, wie ein Gehirn, ne?
So ist meine Eselsbrücke in dem Bereich.
Oder man sagt ja Studentenfutter.
Ja,
da ist auch einmal Nüsse drin, wie es auch.
Ja, und Studentenfutter ist ja, ja, erstens das und zweitens ist ja sehr, sehr interessant, dass im Studentenfutter beispielsweise Rosinen drin sind, die sehr schnell verfügbare Kohlenhydrate enthalten.
Ja.
Also ist vielleicht genau die Mischung diejenige, die für dich gut funktioniert, weil du sagst ja auch, Traubenzucker spielen für dich auch eine wesentliche Rolle. Jetzt wäre halt die Frage, tun sie dir, also du sagst, wenn du sie an den letzten zwei Löchern nimmst, dann geben sie dir nochmal einen Push.
Ja.
Die Frage ist halt, wie oft würden sie funktionieren, wenn du quasi alle zwei Löcher dich pushst?
Hilft das? Kann man nicht davon ausgehen, dass...
Müsste man mal ausprobieren.
Okay. Spannend. Okay.
Weil natürlich braucht das Hirn auch enorm viel Kohlenhydrate. Und das ist das einzige Substrat letztendlich auch, das ja, das Hirn adäquat verwerten kann.
Ich glaube, ich brauche einfach mal einen richtig geilen Ernährungsplan von dir.
Gucken wir mal,
ja,
ob du da vorankämst.
Naja, also mal ganz ernsthaft, um das nochmal jetzt zu sagen, also es ist wirklich bemerkenswert, was ein Fokus auf das, was du isst, nachher mit dir als Mensch und damit automatisch auch mit deinem Golfspiel macht. Und zwar ja, immens.
Ja.
Immens.
Kennst du den Begriff der Marginal Gains?
Nee, hilf mir.
Der wurde im britischen Bahnradsportteam sehr geprägt.
Ja.
Bradley Wiggins, britischer Radsport, Sir Bradley Wiggins im Übrigen, weil der auf der Bahn so erfolgreich war, dass ihn die Queen irgendwann zum Sir geschlagen hat. In dieser Ära, Anfang, Mitte der 90er, vielleicht sogar noch Ende der 90er, wurde dieser Begriff geprägt und er sagt letztendlich, also ähnlich wie Kaizen, du hast einen Status Quo.
Ja.
Und du versuchst jetzt nicht von heute auf morgen die nächste Evolutionsstufe zu zünden, sondern du versuchst über Marginal Gains, also jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
Jetzt Kaizen. Verstehe ich Marginal, okay. Jetzt,
Marginal Gains, also jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
Step by step.
Step by step und die Dinge, die für dich dann funktionieren, die behältst du bei, die für dich nicht funktionieren, die haust du über wieder über den Haufen und versuchst halt was anderes stattdessen. Mhm. Und irgendwann kommst du ja so Schritt für Schritt zu deinem exakten Zielbild von dem, das du haben möchtest.
Schön, ja.
Und das sind die Marginal Gains. Und am Ende wird die Steigerung durch diese Marginal Gains ja immer schwieriger, weil du immer näher zu deinen absolut 100% kommst. Und so haben die das auf der Bahn gemacht. Also
finde ich schön.
Mal einen anderen Helm eingesetzt und dann 50 Helme durchgetestet und den genommen, der wirklich am allerschnellsten ist und am aerodynamischsten.
Ja.
Verschiedene Anzüge, verschiedene Reifenbreiten, verschiedene
Ketten. Wobei das Ketten, ja dann auch krass Ketten ist, die Wechselwirkungen sind ja auch noch irgendwie da. Lag das wirklich am Helm dann, dass du schneller warst?
Ja,
oder?
Ja. Ja, ist verrückt. Und da kannst du dich ja wirklich, also das ist ja eine potenzielle Gleichung, also das ist ja x hoch 2. So, da hast du dann 100.000 Möglichkeiten, dein Spiel oder in dem Fall halt dein Rad und den Fahrradfahrer schneller zu machen. Und den Begriff der Marginal Gains wurde ganz stark durch die britische Bahnradszene geprägt. Und so müsste man jetzt beispielsweise auch mal das Thema Ernährung dann bei dir angehen, so auf dem Golfplatz. So, wir versuchen mal, ich sage jetzt mal Menü A. Und wenn Menü A ordentlich funktioniert hat, dann gucken wir, was könnten wir bei Menü A vielleicht noch verbessern, A1 und A1 bis A2 bis A25 durchspielen. Und wenn wir dann feststellen, ha, vielleicht müssen wir alles wieder in den Haufen werfen, dann gehen wir zu B.
Ja.
Menü B. B1, B2 und so weiter.
Ich hab Bock, lass uns das machen.
Ja, können wir gerne mal machen. Also es wäre jetzt mal so der Ansatz, der mir da spontan einfallen würde. Wobei, wenn du schon sagst, hey, Thema gesunde Fette und Nüsse tun dir gut. Dann müsste man vielleicht halt noch schauen, in welcher Form konsumieren wir die Nüsse. Also ist es ein Brot mit Peanut Butter und vielleicht ein bisschen Banane drauf? Oder sind es wirklich die Nüsse in Reinform? Weil die sind halt noch sehr ballaststoffreich und so weiter und so fort.
Ja, stark.
Sind es gesalzene Nüsse, weil Salz ja auch nochmal irgendwie ein bisschen weiterhilft?
Sind vielleicht gesalzene.
Ja, aber sind es vielleicht im Sommer explizit gesalzene und im Winter ist es egal, weil du halt im Sommer noch mehr Elektrolyte verlierst über den Schweiß, weil du schwitzt ja mehr, theoretisch. Ja. Viele verschiedene Ansätze, über die man nachdenken könnte.
Ich habe richtig Bock, zumal ja auch meine Pläne ganz große sind. Von dem her, lass uns da auf jeden Fall zusammenarbeiten.
Und das wäre die allerletzte Frage tatsächlich. Wie wenn du es gewusst hättest, also die allerletzte Frage im Hinblick auf das Thema Golf. Wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Wir haben jetzt ganz viel über Ziele auch gesprochen. Wir müssen wissen, in welche Richtung wir gehen. Thema Businessplan, Thema Fahne. Hast du eine Fahne für dich gesteckt?
Voll. Ich tue mir nur so ein bisschen schwer, die öffentlich kundzutun, weil die denken, alles klar, der Fahrer hat sie nicht mehr alle, spielt seit 6 Wochen Golf, aber...
Naja, 6+.
6+, 6+, viele, viele Jahre. 15 Jahre.
Also 15 Jahre und 6 Wochen.
Ja. Ja, schöner Gedanke auch.
Klar. Wir hatten ja ganz am Anfang davon gesprochen, so das, was du investiert hast, ist ja nicht weg. Das schlummert irgendwo in dir.
Naja, aber wenn du heute jemand sagst, der heute da ist, wo ich in den nächsten 2 Jahren hingehe, dann sagt der, okay, ich spiele seit 17 Jahren jeden Tag Golf. Das aneinander gekettet ist schon nochmal eine andere Geschichte. Aber wie auch immer, ich will mich nicht drum rumreden, ich habe 3 Antworten parat für dich. Nummer 1 ist, ich werde im Golfsport der Mentaltrainer, in dem Bereich oder in dem Lebensbereich, wo ich wohne, also in dem Ort, in dem ich wohne, beziehungsweise dem Umfeld überhaupt. Also ich werde die Leute über
das Platz begleiten. Was ist das, Freudenstadt, Baden-Württemberg?
Momentan ist es
Süddeutschland.
Deswegen habe ich dir noch keine ganz direkte Antwort gegeben. Ich weiß noch nicht, wo es mich genau hintreibt. Ich mache jetzt ja noch meinen PGA-Trainer on top, einfach um auch da das technische Know-how und vielleicht auch einfach das Siegel mitzubekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich hier in der Umgebung wird oder es wird der hohe Norden. Und es wird sich zeigen. Also mir wird es einfach wichtig sein, ganz, ganz, ganz viele Menschen über den Platz zu begleiten und ihnen zu sagen, okay, klar musst du an deiner Schwungtechnik arbeiten, ist überhaupt keine Frage. Aber vor allem musst du an deiner Einstellung arbeiten. Weil das Endergebnis, was da rauskommt, also guck mal, jeder Mensch kann einen guten Ball schlagen. Warum klappt der zweite nicht mehr? Warum klappt der dritte nicht mehr? Naja, irgendein Schalter hat sich da oben umgelegt. Und mir ist es wichtig, diesen Schalter zu bedienen, um einfach zu sagen, okay, dein Schwung, klar, arbeite bitte dran, mach das mit einem Golfprofi, Teaching Pro, alles in Ordnung, aber arbeite mit mir bitte an deiner Einstellung gegenüber dem Schlag, weil da liegt die Krux. 80-20, verspreche ich dir. Das ist die Antwort Nummer 1. Antwort Nummer 2 soll nicht pathetisch klingen, aber ich möchte einfach unfassbar viel Spaß haben. Golf ist für mich eine Erfüllung, Golf ist für mich nicht nur Leistung, sondern Golf ist für mich auch einfach wirklich ein Hobby. Ich liebe Golf. Und die dritte Antwort, die haue ich jetzt einfach raus. Ich gehe zu 100.000% nochmal auf die Profi-Golf-Tour. Ich werde natürlich auf der untersten Pro-Golf-Tour anfangen, aber meine Fahne steckt in der Challenge-Tour. PGA wird es wohl nicht mehr werden, aber ich behaupte, dass ich mit genug Input und der notwendigen Einsatz und vielleicht auch einer geilen Ernährungsberatung, die sicherlich zu ganz großen Teilen dazu beiträgt und vieles anderem nochmal zu den besten Golfern Europas gehört. Das glaube ich schon. Ja.
Geil.
Das glaube ich so sicher.
Das sind doch richtig geile Ziele.
Ja, es soll nicht überheblich klingen oder so, aber ich habe richtig Bock anzugreifen. Du kennst mich. Mhm. Ich kenne dich. Wir kennen und wir wissen, was es machen kann, wenn wir was wirklich wollen.
Also ich weiß, wie gefährlich das ist, das Feuer in deinen Augen zu sehen, das ich gerade sehe, das ihr leider nicht seht, aber vielleicht hat man es auch in gewisser Weise gehört. Dann, wenn ein Farion zündet, dann zündet er.
Ich zünd komplett. Ja. Ich zünd richtig. Glaub mir. Und vor allem möchte ich das Maximale aus dem rausholen, was ich habe. Und das meine ich genauso. Und ich glaube, da ist viel da. Glaube ich schon.
Ja. Tim, mega. Vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal für so viel Input, für so viel Übertrag vom Golf ins Leben und auch in den Sport, also in die anderen Disziplinen des Sports. Mhm. Ich glaube, wir konnten auch ganz viele, vielleicht hoffentlich, Vorurteile gegenüber dem Golfsport brechen. Ich bin ein großer Fan. Ich habe Gott sei Dank einen recht guten und ambitionierten Golftrainer an meiner Seite. Platzreife nächstes Jahr in 3 Tagen. Und dann seht ihr mich sicher auch öfters mal auf dem Golfplatz, weil, und das kann ich jetzt vielleicht für mich auch noch sagen, Golf ist für mich auch ganz arg Entspannung, weil wenn ich mich so arg auf den Ball konzentrieren muss, wie ich es tue auf dem Golfplatz, dann kann ich nicht an die ganze Scheiße denken, die mich im Fit und Fröhlich tagtäglich erwartet.
Ja,
Im wirklich überspitzten Sinne. Also die Probleme, die mich natürlich im Alltag beschäftigen, sind auf dem Golfplatz weg, weil damit kann ich mich nicht auch noch beschäftigen.
Verstehe ich.
Und also weil es sonst einfach nicht funktioniert. Entweder ich konzentriere mich auf die Probleme, dann spiele ich einen scheiß Golf.
Ja.
Oder ich versuche ein möglichst gutes Golfspiel zu haben.
Ja.
Und dann sind die Probleme auch erstmal nur einfach Probleme. Und
Golf ist eine eigene Welt. Hätte ich auch gerne noch vorher geantwortet. Ja. Das stimmt, Golf ist eine Welt für sich. Ja, da tauchst du ab.
Ja, also ja, schön. Mir gelingt es gut. Mir gelingt es so gut, wie es mir selten bei irgendwelchen Tätigkeiten gelungen ist, muss ich auch sagen. Also heute mein 3. Tag auf dem Golfplatz und ich habe auch wieder gemerkt.
Glaube ich aber nicht.
Aber ist gut.
Deine Geschichte.
Und ich habe auch wieder gemerkt, dass die Stunde tut mir gut, weil ich abschalten kann.
Ja.
Weil ich mich wirklich auf die Dinge konzentrieren kann, die ich Schritt für Schritt tun muss, um einen guten Schwung zu haben und dann auch einen guten Ball zu spielen. Und macht Spaß auf jeden Fall. Vielen Dank für die Stunde und ich kann euch so viel sagen. Wir werden in Zukunft alle aus dem FF-Podcast folgen, bei dem ein Gast am Start ist. Und es wird bald schon wieder der Fall sein, denn ich habe schon den einen oder anderen wirklich sehr interessanten Gast in den Podcast eingeladen und auch schon Termine vereinbart für folgende Aufnahmen. Das wird der Fall sein und jede Gastfolge werden wir mit 5 schnellen Fragen aus dem Fit und Fröhlich-Katalog abschließen, die immer gleich sind bei unserem Gast, aber natürlich die sehr unterschiedliche Antworten hervorbringen werden. Deshalb okay. meine fünf schnellen Fragen an dich, Timmy.
Okay, cool.
Nummer 1, was hast du zuletzt gegessen?
Eine Bruschetta, dass ich mir Quint vor der Podcast-Folge schön in der Pfanne gemacht habe.
Dein Geheimtipp für Bruschetta, weil das hast du mir vorhin erzählt, wie man kurz macht. Also
ich kann's nicht ab, wenn die Tomaten eiskalt sind und das Brot sau heiß. Deswegen muss da einfach ein flüssiger, homogener Übergang da sein. Deswegen wird die Tomate ganz kurz angeschwenkt in der Pfanne. Natürlich nicht groß angebraten, aber sie muss einfach so außen... Die muss einfach so außen warm, innen kühl. Das muss einfach ineinander übergehen.
Okay,
das ist mein Bruschetta-Tipp für euch.
Frage Nummer 2. Was ist dein Lieblingsessen?
Spaghetti Bolognese.
Mhm. Machst du auch leidenschaftlich selber?
Mhm. Ich koche alles selbst.
Ja, geil.
100%.
Dein Geheimtipp für eine gute Bolo?
Sau viel Tomatenmark und extrem viel Rotwein und ruhig lange köcheln lassen, weil der Rotwein sollte nachher schon raus sein, aber lass die Bolo auch einfach mal gerne 24 Stunden ziehen auf Stufe 1, es ist möglich und nimm dir die Zeit, wie immer.
An welcher Stelle könnte deine Ernährung besser sein? Besser in Anführungsstrichen, ne? Hoffentlich versteht ihr die Frage alle richtig, aber es gibt ja immer ein bisschen was zu verbessern, also bei mir an der vorderster Front. Wo könnte sie bei dir besser sein?
Das kann ich dir klipp und klar sagen. Ich habe jeden Abend zwischen 20 und 22 Uhr mehr Heißhunger als jeder andere Mensch auf dieser Welt zusammengerechnet. Also zwischen 20 und 22 Uhr könnte ich mir 50 Packen Kinderriegel reinschaufeln und das kann ja nicht die Lösung sein. Daran müssen wir nachher arbeiten.
Mhm.
Ja.
Frage Nummer 4. Was ist dein wertvollster Ernährungstipp?
Ich glaube, dass Ernährung natürlich, also es geht natürlich immer um Gesundheit in der Ernährung, das ist für mich gar keine Frage. Ich bin Mentaltrainer und für mich geht es aber vor allem um die geistige Gesundheit und deshalb empfehle ich das Essen, das dich am glücklichsten macht, auf jeden Fall in deinen Ernährungsplan einzubeziehen. Und wenn es das Schokocroissant ist, das dafür sorgt, dass du an deinem emotionalen Hoch bist, dann darf nichts auf der Welt dafür sorgen, dass du auf Schokocroissant verzichten musst, weil wenn es dich glücklich macht und du dein Essen drumherum noch im Griff hast, dann ist es doch eindeutig für dich gemacht und sorgt für ein emotionales wie nachher auch körperliches Hoch.
Mhm,
ja. Gehst du damit?
Gehe ich absolut mit.
Ja. Soul Food.
Ja, mit Abstrichen. Also ich sage mal so, wenn du für dein persönliches Glück jeden Tag 5 Schokocroissants brauchst, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ansonsten,
natürlich.
Der gänzliche Verzicht kann nicht die absolute Lösung
sein. Das meine ich nämlich. Ja. Also bau, egal wie geil du dich ernährst, bau doch bitte was mit ein, was du liebst.
Ja, absolut. Ja. Und das bringt uns zur fünften und allerletzten Frage. Ja. Wenn ich an meine Kindheit erinnere, denke ich an dieses Essen. Das kann im Positiven, aber auch im Negativen sein.
Oh, ne? Das kann ich euch nicht erzählen. Wer A sagt, muss auch B sagen, oder?
Ja, klar.
Also, wir sind bei der Spaghetti Bolognese, aber nicht einfach so, sondern klein geschnitten in einer Schüssel unterm Tisch und ich durfte Hund spielen.
Was?
Ja, als Zweijähriger, als Dreijähriger, keine Ahnung, bei meiner Oma. Ah. Spaghetti Bolognese war
einfach ein Traum
und ich wollte die klein geschnitten in einer Schüssel unterm Tisch und wollte auch mal einfach ein Hund sein.
Na also.
Oh, mit Himmels Willen, streich das aus dem Gedächtnis.
Das sind die animalischen Züge eines Tim Fahrer.
Ja, ich bin eine ganz... Naja, wie auch immer.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war die allererste Folge des Aus dem FF-Podcast nach dem, sagen wir, Rebranding, nach der Neuausrichtung.
Oh Gott.
Es bleibt aber eines bestehen. Unser Gast hat die allerletzten Worte. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören, für die mittlerweile über eine Stunde. Hoffentlich für dich wertvollen Inputs. Wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du natürlich auf allen Podcast-Portalen Bewertungen dalassen. Zum einen, du kannst uns teilen. Teile uns auch vielleicht mal in deiner Instagram-Story. Das würde mich persönlich sehr freuen. Und ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Am kommenden Montag gibt es schon die nächste Folge des Aus dem FF-Podcast.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich mache jetzt keine Verkaufsveranstaltung draus, aber folgt mir gerne auf Instagram, auf Mental Golf Coach heißt das Ding. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und bin sehr gespannt, was wir mit der Ernährung noch alles am Golfspiel bewegen und freue mich auch irgendwann mal wieder hier zu sein und ja, hab Spaß gehabt.